Yes, an dieser Stelle möchte ich auch alle begrüßen, die online dabei sind. Also wenn du die Predigt auf YouTube schaust oder im Livestream zuschaust, herzlich willkommen hier in der FCG. Und ich starte jetzt rein in meine Predigt. Und ich habe ja vor einigen Wochen eine neue Serie angefangen und heute kommen wir so zum zweiten Teil. Und ich habe heute sehr viele Themen, über die ich predige. Ich predige über Mäuse und über Kohle, über Kröten, über Schotter, über Knete. Ich glaube, es gibt nichts, kein Gegenstand, kein Ding, für das es so viele verschiedene Namen gibt wie Geld. Geld regiert die Welt. Und nachdem wir die letzten Wochen über Macht und über biblische Leitung gesprochen haben, kommen wir jetzt zum Thema Geld. Und das ist auch ein Thema, was sehr viel Macht hat, was sehr viel Einfluss hat in unserer Welt und sehr großen Raum auch in unserem Leben einnimmt. Viele Menschen tun ihr ganzes Leben lang Dinge, die sie eigentlich gar nicht tun wollen, nur damit sie genug Geld haben. Geld ist etwas, was wir brauchen zum Leben, um uns Essen zu kaufen, um uns Trinken zu kaufen, um uns Kleidung zu kaufen. Aber Geld ist nicht nur etwas, was wir brauchen, Geld ist auch etwas, was wir wollen. Wir wollen gerne, meistens zumindest, immer etwas mehr davon haben, weil es uns irgendwie Zufriedenheit verspricht, weil es uns irgendwie Sicherheit verspricht, weil es uns das Gefühl gibt, wir haben alles, was wir brauchen. Uns geht's gut. Ich glaube, nicht immer hält es das, was es verspricht, aber zumindest verspricht es uns das. Und andererseits ist Geld etwas, über das man eigentlich nicht so viel redet. Ja, über Geld redet man nicht, sagt man auch. Ich finde das falsch. Klar, wenn man über Geld redet, muss man ein bisschen sensibel sein. Über Geld zu reden kann schnell Neid auslösen oder in Angeben ausarten, kann zu zwischenmenschlichen Konflikten führen. Was, du hast mehr als ich oder ich habe mehr als du. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir über Geld reden. Sowohl ganz persönlich, als auch als Kirche, als auch als Eltern. Denn wie will man lernen, mit etwas gut umzugehen, wenn man gar nicht darüber redet, wenn man sich gar nicht darüber austauscht, wenn man gar nicht miteinander um einen guten Umgang ringt. Rahel und ich, wir haben uns entschieden, wir wollen mit unseren Kindern sehr offen über Geld sprechen. Denn wie wollen wir erreichen, dass unsere Kinder irgendwann lernen, gut mit Geld umzugehen, wenn wir als Eltern nie mit ihnen offen darüber geredet haben? Wenn wir nicht bereit sind, auch mal wirklich zu sagen, was etwas kostet, wirklich zu sagen, wie wir selbst mit Geld umgehen und was uns da im Umgang wichtig ist. Und Jesus hat das auch gemacht. Jesus hat tatsächlich ziemlich viel über Geld geredet. Es gibt wenige Themen, wenn man sich die Evangelien anschaut, über die Jesus mehr geredet hat als über Geld. Aber warum? Weil Jesus wusste, was für einen großen Einfluss Geld auf unser Leben hat. Und Jesus liegen Menschen am Herzen. Jesus möchte, dass unser Leben gelingt. Und wenn man will, dass sein Leben gelingt, ist Geld einer der Faktoren, die dazu beitragen. Und einen der bekanntesten Texte von Jesus zum Thema Geld, den möchte ich mir heute gemeinsam mit euch anschauen und gucken, was wir davon lernen können für unser Leben heute, was Jesus über Geld sagt. Und Jesus war in seinen Predigten ja häufig sehr klar und kompromisslos. Und besonders bekannt von diesen klaren und kompromisslosen Predigten ist die Bergpredigt. Das ist die Predigt, von der am meisten im Neuen Testament aufgeschrieben wurde. Die steht in Matthäus Kapitel 5 bis Kapitel 7. Und in diese Predigt möchte ich mit euch hineinschauen. Jesus redet dort über viele wichtige Themen. Er redet auch über Sexualität. Da werden wir auch noch nächsten Monat drauf kommen. Aber heute schauen wir rein zum Thema Geld. Und so möchte ich mit euch hineinschauen in Matthäus Kapitel 6 ab Vers 19. Was sagt Jesus zum Thema Geld? Dort steht, ihr könnt es auch am Beamer mitlesen, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt euch Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Jesus gibt hier eine kostenlose Anlageberatung. Er gibt uns einen Hinweis, wie wir mit unserem Geld umgehen sollen, wo wir unseren Reichtum ansammeln sollen. Und er stellt hier zwei Dinge sehr klar gegenüber. Das eine ist Reichtum auf der Erde und das andere ist Reichtum im Himmel. Schätze auf der Erde und Schätze im Himmel. Das eine, sagt er, sollen wir unbedingt sammeln, das andere nicht. Und diese Gegenüberstellung, die ist eigentlich untypisch, ganz besonders für das Judentum. Weltlicher Reichtum ist, wenn wir jetzt gerade ins Alte Testament schauen, häufig ein Zeichen des Segens Gottes. Schauen wir uns Abraham an. Abraham folgte Gott und Gott segnete ihn mit verschiedenen Dingen, unter anderem auch finanziell. Schauen wir uns Jakob an, schauen wir uns Isaak an, schauen wir die ganze Geschichte an, David, Salomo. Menschen haben Gott gedient und Gott hat sie gesegnet in verschiedener Hinsicht, unter anderem auch finanziell. Doch Jesus macht hier irgendwie einen Widerspruch draus. Oder zumindest stellt er die beiden Sachen hier gegenüber. Warum macht er das? Wenn Jesus diese Formulierung benutzt, Schätze im Himmel, dann knüpft er an eine Geschichte an, die aus dem Talmud kommt. Das ist die jüdische Tradition der Auslegung und der Anwendung des Alten Testaments. Und in dem Talmud gibt es eine Geschichte von einem König Monobas. König Monobas dem Zweiten, genauer gesagt. Und König Monobas war König in einem Land, was in eine schwere Zeit, in eine Hungersnot hineingekommen ist. Und was hat König Monobas gemacht? Er hat sich entschieden, den ganzen Staatsschatz, den ganzen Reichtum, den seine Vorfahren, die Könige angesammelt haben, wegzugeben und den Bedürftigen zu geben, um die Armen zu füttern, damit alle, oder mit Essen zu versorgen, damit alle genug haben. Seine Brüder fanden das nicht so cool. Sie kamen zu ihm und haben ihn zur Rede gestellt. Was machst du denn überhaupt? Dein Vater hat das Geld gespart und du verschwendest es einfach. Der König, der Monobas der Zweite, hat aber seinen Brüdern etwas entgegengesetzt. Er hat gesagt, ich sammle Schätze im Himmel. Er hat gesagt, meine Väter haben unten gelagert, aber ich lagere oben. Meine Väter haben an einem Ort gelagert, der manipuliert werden kann. Aber ich habe an einem Ort gelagert, der nicht manipuliert werden kann. Meine Väter haben Schätze von Gold gesammelt. Aber ich habe Seelenschätze gesammelt. Unser Leben ist begrenzt. Keiner weiß genau, wann es endet. Rahels Oma musste das sehr schmerzhaft erleben. Sie hat sehr viel gearbeitet, sie war Filialleiterin einer Bank und sehr, sehr viel gearbeitet. Aber sie wusste, irgendwann kommt meine Rente, darauf freue ich mich. Und sie hat sich sogar entschieden, in Frührente zu gehen. Und der Datum des letzten Arbeitstags stand fest, der 31. März. Und dann musste sie im Januar zum Arzt und hat eine Krebsdiagnose bekommen und ist im Februar verstorben. Jahrelang hat sie sich gefreut, irgendwann kommt meine Rente. Irgendwann werde ich das Geld, was ich angesammelt habe, und sie hat es auch nicht nur für sich angesammelt, sie hatte auch viele Kinder und hat es auch zum Guten benutzt. Und trotzdem war da dieser Gedanke irgendwann, und dann kam diese Diagnose und dann, ja, kam diese Katastrophe. Und ich wünsche das keinem von uns. Aber manchmal leben wir so in dem Bewusstsein oder in der Annahme, wir werden ja noch lange leben. Aber doch wissen wir im Endeffekt nicht, wann unser Leben zu Ende geht. Keiner von uns hat's in der Hand. Und deswegen ist es schon, so beschreibt Jesus das, aus strategischer Sicht unklug, uns im Leben nur darauf zu konzentrieren, Schätze auf dieser Welt anzusammeln. Alles nur darauf zu sorgen, dass es uns auf dieser Welt möglichst gut geht. Denn alles auf dieser Welt ist vergänglich. Das letzte Hemd, sagt man so schön oder so traurig, hat keine Taschen. Nichts Materielles können wir irgendwann mitnehmen ins Jenseits, wenn unser Leben zu Ende geht. Und deswegen ermutigt uns Jesus, lasst uns für andere Menschen ein Segen sein. Lasst uns unser Geld benutzen, um Gutes zu tun, um uns Schätze im Himmel anzusammeln. Denn das ist allein schon von Seiten der Anlagensicherheit klug. Dort haben wir einen Schatz gesammelt, den uns keiner nehmen kann, der niemals verloren gehen wird und selbst der Tod kann ihn uns nicht nehmen. Doch wenn wir weiterlesen, finden wir, dass Jesus noch einen zweiten Grund aufführt für diese Gegenüberstellung. Und das ist die, die ihm eigentlich sogar noch wichtiger ist. Und ich lese weiter ab Vers 21. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Niemand kann zwei Herren dienen. Ab Vers 24 jetzt. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Wo dein Reichtum ist, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Genau wie Malachi das im Alten Testament auch schon macht, macht Jesus klar, dass unser Umgang mit Geld untrennbar mit unserer Herzenshaltung verbunden ist. Wir alle neigen dazu, unser Herz an unseren Reichtum zu hängen. Ja? Egal, ob wir es wollen oder nicht. Mein Haus, mein Auto, mein. Das habe ich mir erarbeitet, das habe ich mir verdient, das ist mir besonders wertvoll. Da hängt mein Herz dran. Und das müssen noch nicht mal unbedingt materielle Dinge sein. Unser Reichtum kann auch sein, meine Kinder. Meine Kinder sind mein ganzer Reichtum und ich tue alles damit. Mein ganzes Leben ist nur darauf ausgerichtet, dass meine Kinder, kleine Prinzen und Prinzessinnen, es einmal gut haben werden. Oder meine Partnerin, meine Frau, das ist mein ganzer Reichtum. Die sieht so gut aus, ich gebe alles dafür. Unser Reichtum, das sind die Dinge, für die wir leben. Das sind die Dinge, die uns motivieren, die uns antreiben. Wofür machst du Überstunden? Warum gehst du zur Arbeit? Was motiviert dich? Was ist dein Schatz? Wofür tust du das alles? Was ist dein Reichtum? Und ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, aber ich möchte uns ermutigen, unsere Motivation zu reflektieren. Warum tun wir das alles? Was ist das, was uns wirklich wichtig ist? Was ist das, was wirklich unser Schatz ist? Was ist das, wofür wir leben? Unser Herz hängt an unserem Schatz, an unserem Reichtum. Und deswegen, sagt Jesus, sollen wir unseren Reichtum, unseren Schatz eben nicht auf dieser Welt haben, sondern im Reich Gottes haben. Doch Jesus geht noch weiter. In Vers 24 sagt er, niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Jesus ist an dieser Stelle wirklich sehr kompromisslos. Da ist kein Kompromiss möglich. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Jeder Nachfolger Jesu und auch jeder Mensch allgemein muss sich entscheiden, wofür lebe ich? Für Gott oder für Geld? Wörtlich sagt Jesus aber gar nicht Geld an dieser Stelle, sondern eigentlich, wenn man es wörtlich übersetzt, steht dort Mammon. Und Mammon ist ein Götze, der Götze des Geldes, also ein Ding, was als Gott verehrt wird. Es ist kein Gott, aber man tut so, als wäre es ein Gott. Und man gibt ihm eine Position in seinem Leben, eine besondere Ehrerbietung, Verehrung, Wertschätzung, die eigentlich nur Gott zusteht. Ein Ding hat die Rolle Gottes eingenommen. Und das ist Mammon. Das ist, wenn Geld in unserem Leben eine Rolle einnimmt, die eigentlich nur Gott zusteht. Wenn Geld das ist, von dem ich meine Sicherheit erwarte. Wenn Geld das ist, wofür ich morgens aufstehe. Wenn Geld das ist, wovon ich mir meine Zufriedenheit erhoffe. Wenn Geld das ist, dem ich diene. Wenn Geld mir dient, dann ist das Geld. Aber wenn ich anfange, dem Geld zu dienen, dann wird das Geld zum Mammon. Dann wird das Geld zu einem Götzen. Dann nimmt es in meinem Leben die Rolle Gottes ein. Und ich glaube, der Übergang ist fließend. Und wir alle müssen uns von Zeit zu Zeit wieder mal reflektieren, welche Rolle spielt eigentlich das Geld in meinem Leben? Denn Geld ist, glaube ich, vielleicht sogar der größte Gott unserer Kultur. Ja, wir leben im Kapitalismus. Also unsere ganze Lebensrealität ist nach dem Geld benannt, unsere ganze Wirtschaftsordnung. Doch Gott und Mammon widersprechen sich fundamental. Interessant ist, dass Jesus hier nicht sagt, wie ich es vielleicht sagen würde, wenn ich an Jesus Stelle wäre, was ich glücklicherweise nicht bin: ihr sollt nicht dem Mammon dienen. Er sagt auch nicht, ihr dürft nicht dem Mammon dienen. Jesus sagt, ihr könnt nicht. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott dienen und dem Mammon. Es ist unmöglich. Entweder Gott dienen oder dem Geld dienen. Und unsere Kultur ist von Wohlstand, von Geld, von Vergnügung ausgerichtet. Ja, wir leben in einer Zeit, wo es out ist, auf Dinge zu warten. Deswegen kriegt man auch überall so leicht Kredite, damit man sich jeden Wunsch möglichst schnell erfüllen kann. Eine Konsumgesellschaft. Ich will haben und möglichst sofort. Und Jesus sagt, dass da ein gewisser Konflikt ist. Und dass wir uns hinterfragen müssen, machen wir als Nachfolger von Jesus da eine Ausnahme? Natürlich, irgendwie wollen wir die Welt besser machen und gerechter machen. Aber sind wir auch bereit, dass es uns was kostet? Oder ist uns doch unser eigener Wohlstand im Endeffekt wichtiger? Und so müssen wir uns fragen, besitzt du dein Geld oder besitzt dein Geld dich? Arbeitest du für dein Geld oder arbeitet dein Geld für dich? Nämlich in dem Sinne, dass du dein Geld investierst ins Reich Gottes, damit es dort Gutes bewirken kann und du dir Schätze im Himmel ansammelst. Und Jesus macht klar, für einen Nachfolger von mir, von Jesus Christus, ist es unmöglich, für Geld zu leben und für weltliche Ziele zu leben. Jesus ist keine App, ja, ich liebe ja coole Apps. Und dann hat man eine neue App und die App trägt wieder dazu bei, dass das Leben ein bisschen einfacher ist. Ja, so eine neue App, zum Beispiel jetzt Google Lens, ja, kennt ihr das vielleicht? Wir haben jetzt seit neuestem einen Garten und ich habe keine Ahnung von Pflanzen, aber dann hole ich Google und dann google ich auf Google Lens und dann zoome ich die Pflanze und auf einmal bin ich ein Biologe. Dann kann ich dir sagen, wann die Pflanze geschnitten werden muss, ich kann dir sagen, wann sie blüht und wie lange sie blüht, weil die KI die Pflanze erkennt und mir sagt, was für eine Pflanze das ist. Und ich liebe solche Apps, ja, coole Apps, die mein Leben unterstützen, leichter machen. Aber wisst ihr, Daniel, ich sag dir es nachher, aber wisst ihr, Jesus ist keine App. Manchmal behandeln wir so Jesus wie so eine App. Mein Leben ist eigentlich schon gut und um meine wirklichen Bedürfnisse, dafür habe ich ja mein Geld, aber für meine Seele, dafür habe ich auch noch Jesus. So als das Sahnehäubchen auf meinem sowieso schon guten Leben. Aber Jesus ist keine App. Wenn wir in dem Bild bleiben, dann ist Jesus das Betriebssystem. Dann ist Jesus der, dem alles in unserem Leben untergeordnet werden muss, wenn wir zu ihm gehören. Dann leben wir nicht mehr für Geld, sondern für ihn. Dann vertrauen wir nicht mehr auf unseren vollen Geldbeutel oder auf unser Festgeldkonto wie Bayern München, sondern dann vertrauen wir auf unseren Herrn Jesus. Dann ist er der, der uns versorgt. Und so möchte ich euch die Frage stellen, wenn Geld in deinem Leben keine Rolle spielen würde, wenn du dich nicht um Geld sorgen müsstest, was würdest du dann ändern? Würdest du dann genauso leben wie jetzt? Oder würdest du sagen, nee, eigentlich würde ich dann noch ganz schön viel anders machen? Was würdest du anfangen und womit würdest du aufhören, wenn du dich nicht mehr so sehr um dein Geld kümmern müsstest? Und damit will ich überhaupt nicht sagen, dass es schlecht ist, Geld zu verdienen. Aber Geld verdienen sollte als Nachfolger Jesu nicht unser eigentliches Ziel sein. Geld zu verdienen ist nur ein Mittel zum Zweck. Geld zu verdienen ist ein Mittel mit dem Zweck, Gott noch besser dienen zu können. Als Nachfolger Jesu ist Geld verdienen ein Mittel mit dem Zweck, noch besser Gott dienen zu können. Und Ich glaube jetzt nicht, dass unser Auftrag auf einen Schlag all unser Geld wegzugeben und sagen, ey, nee, ich will doch nur für Gott leben. Die Nachfolge von Jesus ist kein Sprint, kein Kurzstreckenlauf, sondern es ist ein Marathon, es ist eine Lebensaufgabe. Aber es ist weise, sich zu entscheiden, wofür lebe ich wirklich? Was hat die Priorität in meinem Leben? Und zu sagen, wenn ich Jesus nachfolge, dann gehört Jesus letztlich auch alles, was ich habe. Dann möchte ich auch meinen Besitz in den Dienst Gottes stellen. Dann ist das alles nicht nur mehr für mich da, sondern dann ist das alles auch für Gott da. Denn mein Herz hängt an Gott und nicht an meinem Besitz. Und ich möchte mir Schätze im Himmel sammeln und nicht Schätze auf dieser Erde. Als Nachfolger von Jesus ist Geld verdienen ein Mittel zum Zweck, um Gott noch besser dienen zu können. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, Martin, du hast gut reden. Von Schätze ansammeln kann bei mir überhaupt keine Rede sein. Bei mir ist schon immer Mitte des Monats Ebbe auf dem Konto. Oder um es anders zu sagen, am Ende des Geldes ist immer noch jede Menge Monat da. Und manchen von uns geht es so, ja, das Geld geht zu Ende jeden Monat und wir haben echt zu kämpfen. Und es ist ja auch nicht leicht. Die Inflation fordert uns, glaube ich, alle an der einen oder anderen Stelle heraus, wo Dinge teurer werden, wo auf einmal nicht mehr so viel Geld da ist, wie es vorher da ist. Doch das Gute ist, nachdem Jesus seine Rede über Geld damit begonnen hat, um besonders die etwas Wohlhabenderen in den Blick zu nehmen. Und ich glaube, die meisten von uns fallen tatsächlich, zumindest nach damaligen Verhältnissen, eher in diese Kategorie. Geht Jesus weiter und nimmt besonders auch die in Blick, die Sorgen haben und die wenig haben. Und so möchte ich gern weiterlesen. Und der Text ist wirklich sehr ausdrucksstark. Und deswegen möchte ich ihn einfach komplett vorlesen. Ich lese ab Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an. Also Jesus hat offensichtlich hier draußen gepredigt auf dem Berg, ja, und da gab es Vögel. Hier können wir leider keine Vögel sehen. Deswegen habe ich euch hier ein paar mitgebracht. Und wenn wir so die Vögel anschauen, also schaut die Vögel an, sage ich jetzt mit Jesus, schaut die Vögel an. Und diese Vögel, ich bin ja nicht so ein sentimentaler Typ, aber wenn man sich das mal so auf sich wirken lässt, dann ist das schon so beeindruckend, oder? Wie sie so einfach in der Luft hängen, als hätte man sie da festgeklebt. Sie fallen einfach nicht runter. Und jetzt schaut euch diese Vögel an. Sie müssen weder säen, noch ernten, noch Vorräte ansammeln. Denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm um so viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur mal einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut euch die Lilien an und wie sie wachsen. Schaut euch die Lilien an. Leider keine Linien hier, aber hier zumindest auf dem Foto eine wunderschöne Lilie. Schaut euch die Lilien an und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken und um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge für so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigene Belastung. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Gott gibt uns hier durch die Worte von Jesus einen ganz klaren Zuspruch. Ich will euer Versorger sein. Ich will für euch sorgen. Schaut euch die Vögel an, schaut euch die Blumen an. Gott sorgt für sie. Gott gibt ihnen das, was sie brauchen. Und genauso möchte Gott uns versorgen. Er möchte genauso uns das geben, was wir brauchen. Und ich kann nur sagen, ich habe das in meinem Leben sowas von erlebt. Immer und immer wieder habe ich erlebt, dass wenn ich Gottes Reich an die erste Stelle stelle und ihm diene, er mich mit allem versorgt, was ich brauche. Nicht immer mit allem, was ich will, sonst hätte ich ein anderes Auto. Aber mit allem, was ich brauche. Mit allem, was ich brauche, versorgt er mich. Das kann ich euch sagen. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, wie er das tut. Okay? Als wir vor gut 11 Jahren nach Hamburg gezogen sind, da hatten wir nicht besonders viel Geld. Ich hatte gerade mein Studium fertig, meine Frau ihre Ausbildung abgeschlossen. Wir hatten in dieser Zeit schon ein erstes Kind bekommen. Und ja, unser Kind war noch sehr klein und wir brauchten eine Wohnung. Und erstmal haben wir keine gefunden. Also sind wir in eine Wohnung von der Gemeinde eingezogen. Das war aber nur eine Einzimmerwohnung. Also wohnten wir da in unserer Anfangszeit in Hamburg in einer Einzimmerwohnung zu dritt. Und wir wollten natürlich eine größere Wohnung haben. Und so haben wir uns auf die Suche gemacht und eine Wohnung nach der anderen angeschaut. Insgesamt 18 Wohnungen haben wir uns angeschaut. Und immer haben wir eigentlich fast immer haben wir gesagt, ja, die würden wir nehmen, haben dem Vermieter gesagt, ja, wir hätten die gerne, aber nie sind wir auch nur in die engere Auswahl gekommen, der engeren Interessenten, die die Wohnung vielleicht bekommen könnten. Und was war der Grund? Ganz ehrlich, wir hatten einfach zu wenig Geld. Also wenn ein Vermieter die Auswahl hat, dann nimmt er halt den, der mehr Geld hat, damit er das Geld sicher hat. Ich war Berufsanfänger, meine Frau hat gar nicht gearbeitet, wir hatten nicht so viel Geld. Und so haben wir keine Wohnung bekommen. Und dann, waren wir natürlich auch ein bisschen frustriert, kam die Wohnung Nummer 19. Und wir haben uns die Wohnung angeschaut. Das war bis dahin die beste Wohnung, die wir uns angeguckt haben. Es war ein kompletter Neubau. Die war von der Stadt Hamburg gefördert. Das heißt, der geringste Mietpreis von allen Wohnungen. Und wir haben gesagt, ja, die Wohnung wollen wir unbedingt. Haben das dem Vermieter gesagt. Und noch bei der Besichtigung hat die Vermieterin gesagt, ja, sie kriegen auch die Wohnung. Also haben wir uns gefreut. Gott hat uns versorgt. Und dann sind wir nach Hause gefahren und eine Woche später habe ich dann nochmal angerufen, weil die sich irgendwie nicht gemeldet haben. Und dann hieß es, ja, tut uns leid, wir haben irgendwie parallel 2 Leuten zugesagt, sie können die Wohnung doch nicht haben. Naja, und dann waren wir erstmal emotional und haben uns vielleicht auch nicht nur christlich benommen am Telefon, uns aufgeregt und uns ereifert und uns geschimpft. Und wie kann das denn sein? Die haben uns die Wohnung versprochen, die haben zugesagt und jetzt kriegen wir sie nicht. Und waren nicht unbedingt happy. Ihr könnt euch das vorstellen. Aber gut, es blieb dabei, wir haben die Wohnung nicht bekommen. Und dann kam Wohnung 20. Und das war von allen Wohnungen, die wir uns bis dahin angeguckt haben, die größte Wohnung. Okay, so eine große Wohnung haben wir eigentlich gar nicht gesucht. Aber gut, wir hatten halt einen gewissen Suchfenster und da die Wohnung sehr günstig war für Hamburger Verhältnisse, ist sie irgendwie in unser Suchfenster mit reingefallen. Und so habe ich mir auch die 20. Wohnung angeguckt. Und ja, wir kamen zumindest mal in die nähere Auswahl. Das heißt, wir haben einen Termin bekommen beim Vermieter. Also sind wir zum Vermieter hingefahren, da in das Immobilienbüro. Und wir waren zu dritt. Rahel war dabei, Adam war dabei, der Kleine. Und dann haben wir halt das Gespräch mit der Vermieterin geführt. Oder beziehungsweise nicht mit der Vermieterin, sondern mit der Immobilienkauffrau, die im Auftrag des Vermieters die Wohnung vermietet hat. Und ja, die war eigentlich ganz freundlich zu uns, aber sie hat uns eigentlich im Gespräch auch schon gesagt, ja, sie sind jetzt hier und wir führen das Gespräch, aber eigentlich können sie die Wohnung nicht bekommen, sie verdienen zu wenig. Aber sie können mal die ganzen Zettel ausfüllen, machen wir mal. Und naja, während wir da so das am Machen waren, war Adam ziemlich schlecht drauf. Ja, Adam war damals knapp ein bisschen mehr als ein Jahr alt und er fing an zu heulen und zu zetern und Rahel konnte ihn einfach nicht ruhig kriegen. Und ich dachte mir schon, naja, wir sollen die Wohnung sowieso nicht kriegen, weil wir so wenig Geld haben. Jetzt haben wir noch so ein schreiendes Kind. Dann geben die uns die Wohnung ja sowieso erst recht nicht. Also Adam schrie so lange rum, bis Rahel irgendwann Adam nahm und mit ihm rausging. Auf dem Flur, damit ich die Sache mit der Immobilienkauffrau alleine fertig machen konnte. Na gut, wir haben den Zettel fertig ausgefüllt. Und Rahel ist rausgegangen. Und kaum war Rahel draußen, Adam auf dem Arm, hat Adam aufgehört zu schreien. Und während er so aufhörte zu schreien, kam da so ein älterer Herr vorbei. Und Adam fing an, ihn anzulächeln, und er hat ein bisschen mit Adam rumgeschäkert und ist dann in eins der Büros verschwunden. Na gut, wir fuhren nach Hause, waren wenig ermutigt und dachten, na, die Wohnung kriegen wir auch nicht. Und dann ruft sie uns aber an, zwei Tage später, und sagt, ja, Familie, Herr Kunz, Sie haben die Wohnung. Mein Chef hat gesagt, ich soll es Ihnen geben. Also, der Mann, der da draußen auf dem Flur war, das war der Besitzer der ganzen Wohnung. Und der hat gesagt, egal ob Sie zu wenig Geld haben, die haben ein süßes Kind, er war selber gerade Opa geworden, die sollen die Wohnung bekommen. Und Gott hat uns versorgt. Und wir hatten eine Wohnung, wo wir lange Jahre gewohnt haben, wo wir in der Zeit, wo wir da gewohnt haben, drei weitere Kinder bekommen haben und genug Platz war, dass wir als Familie wachsen konnten. Und Gott uns versorgt hat. Und ich will es ja nicht jetzt als für mich erzählen, sondern als Beispiel, was uns helfen kann, dass Gott uns versorgt. Ich kann das sagen, Gott hat uns versorgt. Und wir haben uns auch als Familie entschieden, wir wollen Gottes Reich an die erste Stelle stellen. Und für meine Frau bedeutet das, dass sie sich entschieden hat, ich will erstmal nicht arbeiten gehen. Ich habe Kinder, um die ich mich kümmern will. Ich will nebenbei noch in der Gemeinde arbeiten, mitarbeiten. Und für sie war das die Entscheidung, ich kann nicht alles drei machen, also verzichtet sie auf die Arbeit. Und in unserem Umfeld haben sich sehr viele Familien anders entschieden. Und das ist auch ihr Recht, wo sie gesagt haben, nee, wir schaffen das nicht. Wir müssen beide arbeiten. Das Leben in Hamburg ist zu teuer. Wir müssen beide arbeiten gehen, um über die Runden zu kommen. Wir haben gesagt, nee, wir vertrauen auf Gott. Und wir haben es erlebt. Die 11 Jahre in Hamburg, Gott hat uns versorgt. Wir hatten nur ein Gehalt und ich bin kein Bankdirektor gewesen. Und trotzdem hat Gott uns immer gegeben, was wir gebraucht haben. Und so möchte ich euch ermutigen mit den Worten von Jesus. Lasst uns auf Gott vertrauen. Er möchte unser Versorger sein. Und diese Aussage, mach dir keine Sorgen, vertrau auf mich, das ist natürlich ein Zuspruch Gottes, eine Ermutigung von Gott an uns. Aber ich glaube, es ist nicht nur eine Ermutigung, es ist auch eine Ermahnung. Mach dir keine Sorgen. Denn Sorgen sind letztlich, zumindest im gewissen Maße, auch ein Ausdruck mangelndes Vertrauens. Denn wenn ich auf mein Geld vertraue, dann mache ich mir vielleicht keine Sorgen um Geld. Aber wenn ich nicht genug Geld habe und wenn ich nicht auf Gott vertraue, dann mache ich mir Sorgen. Aber wenn ich mich entscheide, ich vertraue auf Gott, dann brauche ich mir eigentlich keine Sorgen mehr machen, weil ich weiß, er sorgt für mich. Sorgen stellen materielle Dinge in den Mittelpunkt meiner Aufmerksamkeit, in den Mittelpunkt meiner Wünsche. Aber dort gehört eigentlich Gott hin. Gott will in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit. Gott will in den Mittelpunkt unserer Wünsche. Er will der sein, auf den wir vertrauen. Sorgen nehmen uns die Energie und die Kraft, Gott mit ganzem Herzen und mit ganzer Leidenschaft zu dienen. Aber nur wenn wir auf Gott vertrauen, kann Gott auch unser Versorger sein und uns in allem versorgen. Also, lasst uns unsere Versorgung ganz bewusst und ganz entschieden in Gottes Hand legen und uns entscheiden, Gott, ich möchte, was meine Versorgung betrifft, nicht zuerst auf meinen Job, nicht zuerst auf mein Geld, auf mein Haus, auf meine Sicherheiten vertrauen, auf mein Bankkonto vertrauen, sondern zuerst auf dich vertrauen. Und in all dem wird klar, dass Jesus an die Menschen, die ihm nachfolgen, einen sehr radikalen Anspruch hat. Besonders deutlich wird es im Matthäus-Evangelium im Kapitel 16, ab Vers 24. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, der wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Was Jesus von seinen Nachfolgern fordert, ist nichts Geringeres als ihr Leben. Es ist eine Entscheidung, nicht mehr für mich selbst zu leben, nicht mehr für meinen Wohlstand, für meinen Reichtum, für meine eigenen Ziele zu leben, sondern meine Ziele Gottes Zielen unterzuordnen, mein Besitz in Gottes Hand zu legen, mein Leben in Gottes Hand zu legen und zu sagen, ich lebe nicht mehr für mich selbst, sondern ich lebe für dich. Aber genau das, was Jesus fordert, das hat er auch uns vorgemacht. Er ist auf diese Welt gekommen. Er hat den Himmel verlassen und sich selbst hingegeben. Er hat sein Leben losgelassen, damit wir neues Leben bekommen. Und wir alle sind dazu aufgefordert, diese Entscheidung zu treffen. Als Nachfolger Jesu bist du jemand, der jeden Tag neu eine Entscheidung treffen muss. So. Es geht nicht darum, irgendwann vor 30 Jahren habe ich meine Entscheidung getroffen und deswegen bin ich ein Nachfolger Jesu. Ein Nachfolger Jesu zu sein, das entscheidet sich jeden Tag. So war es bei den Jüngern. Aufgestanden, Jesus ist aufgestanden, Jesus ist losgelaufen. Und was sind die Jünger? Sie sind hinterhergelaufen. Manchmal hätten sie bestimmt lieber gesagt, oh, ich habe keinen Bock mehr, ich würde mal gern wieder im Bett schlafen. Aber nein, jeden Tag neu sind sie aufgestanden und Jesus gefolgt. Und genau das ist unsere Aufgabe. Nicht mehr in dem Physischen, dass irgendwo hier Jesus rumläuft und wir folgen ihm alle, aber in unserem Herzen. Jeden Tag neu zu sagen, heute möchte ich Jesus nachfolgen. Heute möchte ich nicht meine eigenen Ziele verfolgen, sondern die Ziele verfolgen, die Gottes Ziele sind. Heute möchte ich ihm dienen und für ihn leben. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für diese Ermutigung, aber auch für diese Ermahnung, die du uns ja im Matthäus-Evangelium in der Bergpredigt zum Thema Geld weitergegeben hast. Und ich bitte dich für uns alle, Herr, dass wir lernen, auf dich zu vertrauen, dass wir dich zu unserem Versorger machen, dass wir unser Vertrauen nicht auf Geld setzen, nicht auf weltliche Sicherheiten setzen, die vergänglich sind und die uns nicht wirklich Sicherheit geben können, sondern dass wir unser Vertrauen auf dich setzen, dass wir nicht dem Geld dienen, sondern dir dienen. Und dass wir uns nicht Schätze auf dieser Welt sammeln, sondern Schätze im Himmel sammeln. Danke, dass du bereit warst, unser Wohl über dein eigenes zu stellen. Danke für deine Liebe, die so groß ist. Und bitte zeig einfach an jedem von uns, einfach ja, mit deinem liebenden Finger in unserem Herzen, in unserem Denken, wo Geld in unserem Leben eine Rolle eingenommen hat, die es eigentlich nicht haben sollte. Wo Geld uns einengt, wo Geld uns besitzt und nicht wir das Geld besitzen. Dass wir das ändern können und in eine Freiheit hineinkommen. Weil wir dir dienen und nicht dem Geld. Und weil du uns Freiheit schenkst.